Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen am 4. Advent in unserer Gemeinde heute zum Gottesdienst mit dem Thema «Wie wartet mir auf Gott?». Jetzt hören wir das Lied vom Musikteam. Im Anschluss sind alle eingeladen zum Mitsingen. Das Musikteam singt eines der neueren Weihnachtslieder, das ich ein mega schönes finde. «Mary, did you know?» auf Englisch. Und schaut doch bitte die Übersetzung anschauen. Maria, hast du gewusst, dass das Kind, das du erwartest, einmal übers Wasser wird gehen? Kranke wird gesund machen? Gelähmte wieder laufen lassen? Auch dich erlöst? Und eines der schönsten Sätze für mich. Maria, hast du gewusst, dass das Baby, das du in den Armen gehalten hast und dem sein Gesicht du geküsst hast, das Angesicht Gottes war?
Tolle Songs. Altar of Salvation. Ich finde das ein sehr passender und ein berührender Song, wo man nicht eigentlich als ein Weihnachtslied anschauen würde. Aber er ist der Autor, der Gründer, der gekommen ist, um Unrecht gerade zu biegen. Persönliches und global. Wir haben eine Infobox. In der Infobox inne ist ein Beilageblatt. Vielleicht willst du das zur Hand nehmen. Wir schauen miteinander einen Text an, wo du vermutlich vertraut bist damit. Ich habe kürzlich ein faszinierendes Buch angelesen. Medieval Views. Da haben wir noch ein süßes Foto. Wir den Knaben noch mal anschauen. Ist das nicht ein Goldschatz? Wir haben einen Haufen Goldschatz in der Gemeinde. der Titel von diesem Buch lautet Medieval Views of the Cosmos. Zu Deutsch wäre das Ansichten über den Kosmos vom Mittelalter, aus dem Mittelalter, zur Zeit vom Mittelalter. Und in diesem Buch erläutern die Autoren, dass im Mittelalter bildete Leute gewusst haben, anders als ich es in der Schule gelernt habe. Das ist schon seit her zugegeben, aber das hat man einfach so verkündet, dass die Erde rund sei. Der Plato hat schon in der Antike von einer sphärischen Erde geredet. Die postulieren, jede namhafte Gelehrte im Mittelalter hat es akzeptiert, dass die Erde als kosmologische Tatsache rund ist. Das Buch fängt so an, der erste Satz fängt so an. Um diese Bedeutung, ich muss weiter zugeschrieben. Erster Satz lautet so. Es war einmal eine Zeit, da hatte die Welt Bedeutung. Das ist ein interessanter Satz. Es hat einmal eine Zeit gegeben, wo die Erde eine sinnstiftende Bedeutung hat. Und dann geht es weiter in dem Stil, um die Bedeutung zum Ausdruck zu bringen, wie die Retour im Mittelalter, hat man Karten gemacht. Zeichnet. Die Karten sind nicht so sehr geografisch wichtig und richtig gewesen, sondern sie haben irgendeine sinnstiftende Bedeutung gehabt, postulieren. Dadurch sind drei, die das Buch geschrieben haben. Jetzt, das Erstaunliche ist, dass auf einer ganzen Reihe von diesen Karten Jerusalem in der Mitte vom Weltbild steht, in der Mitte der Weltgeschichte steht, das Zentrum der Welt, Jerusalem, in der Darstellung hinein. Jetzt, dafür gibt es einen wichtigen Grund. Und der nochmal ist nicht geografisch. Der hat nichts mit Geografik zu tun. Mit dem haben damals die Betreffenden die Vorstellung vermitteln, dass Jerusalem speziell, insbesondere der Tempel der Stadt, das Herz und der heiligste Ort auf dieser Welt sei. Erstaunlich für mich. Jetzt weißt du genauso gut wie ich, dass praktisch alle Religionen, die haben irgendjemand heilige Städte. Und die Städte sind in der Regel Ort vom Rückzug, Ort zur Einkehr. Anders ist das bei dem Tempel von Jerusalem. Komplett anders. Es wird postuliert, dass das das Zentrum der gesamten Welt sein soll und dass der Tempel in Jerusalem ein symbolisches Zeichen sei, dass Gott die Welt erschaffen hat und dass er einen Anspruch auf sie hat. Das finde ich jetzt noch interessant. Er ist nicht nur Schöpfer, Tempel, Jerusalem, die heilige Stadt soll das zum Ausdruck bringen, aber er hat einen Anspruch an die Welt. Jetzt, wie der aussieht, das ist natürlich debattierbar. Aber lassen wir das einfach mal so stehen. Der Tempel in Jerusalem, die visuelle Erinnerung daran, dass jeder Ort auf dem dreckigen kleinen Planet ausnahmslos durch die Sünde vom Mensch korrumpiert worden ist. Alte Sprache, total moderne Bedeutung. Jede Ecke auf dem Planet korrumpiert durch das Defizit vom Mensch. Der Tempel im Zentrum von dem Geschehen. Der erinnert auch daran, dass wir unser Egoismusproblem selber nicht lösen können. Darum hat es den gebraucht. Darum sind dort Opfer gebracht worden, wenn wir ein bisschen ins Alte Testament zurückblenden würden. Wir können das Egoismusproblem nicht selber lösen. Aber Gott ist souverän. Er kommt. Abfängt. Er hat die Welt nicht aufgegeben. Und das ist Good News. Er wird das Böse eliminieren, der einst. Noch nicht so weit. Er wird die Erde in Gerechtigkeit regieren. Der einst. Noch nicht so weit. Das Böse eliminieren, in Gerechtigkeit regieren. Zwei Aspekte. Jetzt, auf den Plan, auf die Vollendung von dem Plan vielmehr, auf das warten wir. Und das spielt der Ort, wo ursprünglich der Tempel gebaut worden ist, der Salomonische, nachher der Tempel von Zerubbabel und dann der Tempel von Herodes, an der gleichen Stelle, wo heute das Heiligtum vom Islam steht. Der Plan, der kommt erst zur Erfüllung. Und wir lassen das einfach mal so prinzipiell stehen, dass wir am Warten sind. Das wird nämlich unsere Story zum Ausdruck bringen. Der Tempel in Israel, nimmt das einfach im Hinterkopf zur Kenntnis, der spielt eine absolut zentrale Rolle im Plan Gottes. Und das spielt in die Weihnachtsgeschichte ein. Er ist der visuelle, sagen wir es mal so, der Tempel ist der visuelle, so komisch, dass das tönt. Der ist der visuelle Wohnsitz Gottes auf dem Planet. Eine Konzession an die Schwachheit des Menschen, der etwas muss haben, etwas muss sehen, muss können greifen. Wohnsitz Gottes. Jetzt, seine eigenen Leute haben gestaunt. Und die haben Aussagen gemacht, ungefähr wie die, wenn wir über den Tempel nachdenken. Moment, schnell, da fehlt uns ein Text. Ich hoffe, du hast den. Der fehlt. Den lesen wir. Habakuk 2. In diesem Buch sind wir ja dieses Jahr gewesen. Ich hoffe, er ist da drin. Jo, dein erster Text. Nicht an der Wand, aber im Beilageblatt. Gottes Volk gehört so Sachen. Seid so Aussagen. Der Herr ist in seinem heiligen Tempel. Der Herr, der lebendige Gott, ist in seinem heiligen Wohnsitz. Dann der Aufruf vom Prophet, werdet still. Er weist ihm die Ehre. Ihr Menschen überall auf der Erde. Jetzt musst du wissen, für die Israeliten hat es den Himmel gegeben, den Ort, wo Gott sich aufhaltet. Es hat die Erde gegeben, wo wir uns aufhalten. Und der Tempel ist die Schnittstelle von diesen beiden Facts. An dem designierten Ort, an dem geografischen Platz, würden Gottes Leute einen Einblick bekommen, würden sie ein Bild vermittelt bekommen, wie der Himmel wird aussehen. Wenn Himmel auf Erde trifft, ist das die Schnittstelle. Jetzt, die haben eine Ehrfurcht, die Israeliten haben eine grosse Ehrfurcht von diesem Tempel gehabt. Du kennst die jüdische Geschichte ein bisschen. Die sind an mindestens drei grossen Viertigen, sind die von überall her, von Israel, sind sie nach Jerusalem pilgert. Sind sie verpflichtet gewesen, nach alttestamentlichem Krieg, im Gottesdienst teilzunehmen am Tempelort. Die werden daran erinnert, dass eines Tages, nicht nur wie jetzt lokalisiert auf den Tempel, die ganze Erde von der Herrlichkeit Gottes erfüllt werden wird. Können wir uns gar nicht vorstellen. So wie im Tempel, dann weltweit. Jetzt das erklärt die zentrale Funktion von dieser Anbetungsstätte. Da ist eine wichtige Geschichte dahinter. Das erklärt, wieso Jerusalem, wieso der Tempel auf diesen Weltkarten als Zentrum eingezeichnet war. Es ist kurios für uns, aber so ist es. Und dann sind wir in der Weihnachtszeit drin. Dann kommt Jesus. Jetzt kreuzt er auf. Und seine Beziehung, nimmst du zur Kenntnis, zu dem Tempel ist immens wichtig. Vieles aus seinem Leben hat sich abgespielt an diesem Ort. Das zeigt die Episode, die wir anschauen, im Lukas, im zweiten Kapitel. 8 Tage nach seiner Geburt, nach Alttestamentgesetz, bringen seine Eltern ihn an den Ort. Maria und Josef. 8 Tage nach seiner Geburt. Und wir schauen dort miteinander am Simeon seinen Song an. Wir nehmen das einfach mal vorweg. Der Text, wie gesagt, ist im Lukas, im zweiten Kapitel, und die Szene spielt ab. Im Tempel. Wir lesen im Text Folgendes. 8 Tage später, wo die Zeit gekommen ist, das Büebli zu beschneiden, nach Ritus aus dem Alten Testament, hat man ihm einen Namen gegeben. Der Name ist im Tempelort selber ihm verliehen worden. Das hat eine bestimmte Bedeutung, wir kommen gerade drauf. Den Namen, den der Engel genannt hatte, noch bevor Maria das Kind empfangen hat. Wo dann die im Gesetz von Mose festgelegte Zeit von der Reinigung, das hat Maria betroffen, wo die abgelaufen war, bringen sie ihn nach Jerusalem. Dann heisst es, Zweck, um es dem Herrn zu weihen, und so nach dem Gesetz des Herrn zu handeln, indem es heißt, jede männliche Erstgeburt soll als heilig für Gott gelten. Außerdem, Zitat, außerdem bringen sie dann gleichzeitig ihr Reinigungsopfer dar, für das das Gesetz ein Turteltaubenpaar oder zwei junge Tauben vorgeschrieben hat. Übrigens ganz interessant, dass sie ein Taubenpaar bringen, zeigt die grosse Armut, in dem das Paar gelebt hat. Das Opfer war vorgesehen, wenn man nicht ein reguläres hätte bringen können. Für verarmte Leute ist das Taubenopfer die Alternative, der Ersatz gewesen. Jetzt, wenn du das liest, wir haben zu dem keinen Zugang, weil wir sind keine Hebräer. Das ist alttestamentliche Geschichte. Für uns sind das nur Ritual. Das sind nur Formalitäten. Aber für die Juden, für die Israeliten, hat das eine immense Bedeutung gehabt. Beschneidung. Das Büebli, Jesus Christus, wird beschnitten. Das jüdische Kind illustriert den Bund, den Gott mit dem Abraham gemacht hat. Geschieht im Tempel. Namensgebung geschieht im Tempel. Das bedeutet, Namensgebung bedeutet, hat damals bedeutet, Sinnerfüllung. Identität vor Gott. Geweiht sie. Heisst, berufen sie. Die Berufung kommt im Tempel. Tieropfer, die sie bringen, ein Hinweis auf das Bild der Vergebung. Hat alles alle die Handlungen, die da abgegangen sind, sind nicht einfach zufällig geschehen, die haben eine tiefere Bedeutung gehabt. Jetzt während Jahrhunderten ist das Ritual durchgeführt worden. Immer wieder. Und es soll deutlich machen, es will nichts anderes kommunizieren, als die Tatsache, dass der Himmel auf die Erde durchbricht. Es geschieht etwas total Übernatürliches. Und wenn das passiert, geschehen verblüffende Sachen. Sünd wird vergeben. Menschen werden befreit. Persönlichkeit bekommt eine Bedeutung. Namensgebung hat mit Persönlichkeitsbedeutung auch zu tun. Aussenseiter treten in eine lebendige Beziehung zu Gott. Israel hat den Tempel respektiert. Er ist ein Anschauungsobjekt. Er illustriert, Gott kommuniziert mit dem Mensch auf dieser Erde. Und die wartet, nicht sie nur, auch wir warten darauf, dass unabhängig von dem Tempel, der nicht mehr steht, Gott seinen Plan vollendet. Über den Tempel, das Gebäude aus, wird Gott sein Ziel erreichen. Er ist ein Illustrationsobjekt. Jetzt, die zentrale Frage beim Warten, mit der wollen wir uns ein bisschen näher auseinandersetzen. Während Josef und Maria mit ihrem Baby im Tempelhof warten, tritt zu ihnen ein älterer Mann. Er wird so beschrieben, das sind die Verse 25 und 26 im Lukas 2. Der ältere Mann hat einen Namen. Er wird so beschrieben, damals lebte in Jerusalem ein Mann namens Simeon. Er war rechtschaffen gewesen. Er hat sich um Gottes Willen gekümmert. Das war ihm wichtig gewesen. Und er hat gewartet. Daher haben wir das Stichwort. Der hat gewartet. Der hat lang gewartet. Der hat Jahrzehnte mit Warten verbracht. Es wird da nur gesagt, er hat gewartet auf die Hilfe für Israel. Der Messias. Er hat gewartet auf den Messias. Und dann steht für uns sorgfältig zu überdenken, der Heilige Geist. Der Geist Gottes hat auf ihm geruht. Und durch ihn ist ihm etwas gezeigt worden. Der Geist Gottes mit der Funktion, dass er Führung vermittelt. Es wird nicht beschrieben, wie, aber er hat ihm gezeigt, hat ihm deutlich gemacht, dass er nicht von dieser Erde weggehen würde. Dass er nicht wegsterben würde, ohne dass er den Messias mit seinen eigenen Augen sehen würde. Kannst du dir das vorstellen? Ich meine, es ist nur eins zu sagen, das kann jeder. Das ist ein Killersatz. Der Heilige Geist hat mir gesagt. Das kann jeder sagen. Und das ist ein Killerargument. Wieso kann ich mit dir argumentieren, wenn du sagst, der Heilige Geist hat mir gezeigt? Ich will doch nicht argumentieren gegen den Heiligen Geist. Der Test ist, trifft das ein, was der Heilige Geist angeblich ihm gesagt hat. Der wirkliche Test ist, glaube ich, was der mir gezeigt hat, bin ich ausdauernd genug, zu warten und zu vertrauen, wenn das die Stimme Gottes war, die ich gehört habe. Wenn ich gewiss bin, ich muss das machen, ich muss warten und ich werde den Messias noch sehen mit meinen eigenen Augen, dann ist es ein grosser Glaubenstest, auszuharren. Und ich bin sicher, dass Simon hat seine Zweifel auch gehabt. Jetzt, über den Mann wird nicht sehr viel gesagt. Er ist kein Schriftgelehrter, das wäre erwähnt. Er ist ein schlichter Laie. Gott redet zu ihm. Ich habe manchmal das Gefühl, dass Gott so funktioniert. Du musst nicht schriftgelehrt sein. Du musst nicht eine höhere Bildung haben. Da redet Gott, ist gut, wenn man die Möglichkeit hat, da redet Gott zu einem ganz schlichten, unbildeten Mensch. Über sein Alter wird nichts gesagt, über seinen Beruf wird nichts gesagt, aber über seinen geistlichen Zustand wird etwas gesagt. Er ist rechtschaffen, der ist wichtiger. Der Zustand ist wichtiger. Er ist rechtschaffen und der Wille Gottes ist ihm wichtig. Darf ich dich etwas fragen? Würden die beiden Kriterien auf dich auch zutreffen? Rechtschaffen? Und der Wille Gottes ist mir wichtig. Ich habe nicht gefragt, ob es dir oder mir gelingt, im Willen Gottes immer zu leben. Aber ist er uns wichtig? Jetzt, was macht er in der Zwischenzeit? Er kommt die Instruktion über, der Simeon. Was macht er mit seinem Leben in der Zwischenzeit? Da heisst es, er hat gewartet. Er ist auf Abruf. Er wartet auf die Hilfe für Israel. Er wartet darauf, dass das, was Gott ihm gezeigt hat, eintreten wird. Jetzt, der Typ hat keine Bewegung gegründet. Der Simeon hat keine Gemeinschaft aus der Taufe gehoben. Der hat keine Karriere vorzuweisen. Der hat kein eindrückliches Resümee, das er präsentieren könnte. Er hat nur Ausschau gehalten. Er hat gebetet. Er hat etwas gemacht, das er vielleicht selber nicht verstanden hat. Er hat die Hoffnung auf den Messias lebendig gehalten. Ich weiss nicht, wie das ist mit dir und mit mir. Die Hoffnung, dass all das, was im Buch steht, stimmt. Die Zuversicht, dass es so kommt, wie Gott sagt, die am Leben erhalten, das ist es, was es ihm ausgemacht hat. Er hat darauf vertraut, und das ist doch die Herausforderung, mit der wir konfrontiert sind. Er hat darauf vertraut, dass Gott seine Zusagen, seine Verheißungen, dass er die erfüllen würde. Insbesondere die, die ihn persönlich betrifft. Du wirst nicht sterben, bevor du das Büblein nicht wirst sehen, wo der Messias wird sein. Jetzt, uns geht es doch ganz ähnlich, würdest du nicht sagen? Wir sind wie er. Wir sind am Warten. Wir haben wie er über so vieles keine Kontrolle. Rembrandt. Simeon am Warten. Uns bleibt nichts anderes als auszuharren in so vielen Situationen, wenn wir noch nicht sehen, was wir uns erhoffen oder uns erwünschen. Jetzt, Leute, die grosse Frage ist nicht, komme ich in meinem Leben über, was ich mir immer gewünscht habe. Sagen wir es so, das wird höchst sehr wahrscheinlich nie der Fall sein. Höchst sehr wahrscheinlich wird das nie der Fall sein. Und es ist auf die viel wichtige Frage, zu sagen, zu was oder zu fragen, zu was für eine Person werde ich, indem ich warte. Überleg mit mir, vielleicht wartest du in deinem persönlichen Leben auf eine Anweisung Gottes, in welche Richtung es bei dir weitergehen soll. Klarheit über die Ausrichtung von deinem Leben. Vielleicht passt dir dein Arbeitsjob nicht. Und du sagst, ich bin am Warten auf eine neue Stelle. Ich bin eigentlich unzufrieden. Das ist meine Warteposition im Moment. Vielleicht hast du ein Kind, bist schon ein bisschen älter und das Kind ist eigene Weg gegangen. Du sagst, ich bin am Warten, dass mein Kind, mein Bub, meine Tochter zurückkehrt zu Gott. Das ist mir ein wichtiges Anliegen. Ich sehe es nicht. Geht eigene Weg. Vielleicht sagst du, ich bin am Warten, dass die Ängste in mir inne, die mich plagen, die Verunsicherung, die mich begleitet durch mein Leben hindurch, dass mir die endlich weggenommen wird. Ich warte auf das. Vielleicht sagst du, meine Finanzen sind im Eimer. Ich warte darauf, dass unser Haushalt Budget stabilisiert kann werden. Vielleicht bist du in einer ehrlichen Beziehung, wo nicht so ist, wie du dir gewünscht hast. Du sagst, ich bin am Warten, dass unsere Eheverhältnisse sich entspannen. Warten, warten, warten ist ein grosser Teil von unserem Leben. Wie lange? Vielleicht sagst du, fragst du, wie ich auch. Ja, wie lange muss ich noch warten? Who knows? Who knows? Ich weiss es nicht. Ich weiss nur, und das gilt für unsere aktuelle Situation als Gemeinde auf Pastorensuche genauso. Wir brauchen Geduld. Das gehört dazu. Manchmal enorme Geduld ist nötig. Und bei diesen paar Events, die ich jetzt erwähnt habe, wissen wir eins ganz sicher, verbittert werden. Den Bettel anschmeissen ist keine Option. Denk an Simeon. Gerade wenn du in einem chronifizierten, unzufriedenen Zustand bist. Denk an Simeon. Gib nicht auf. Es gibt den Song vom Wartenden. Ich finde das ein herrliches Bild. Er hebt den Messias als Baby in seiner Hand, aber sein Blick ist nach oben gerichtet. Wie lange hat er gewartet, bis das gekommen ist? Das Lied der Wartenden, das haben wir im Text da, im Lukas 2. Wie lange hat der Simeon ausgehalten? Wir wissen es nicht. Der Text sagt das nicht, steht nicht. Aber stell dir vor, der hat aufgegeben. Stell dir vor, der hat irgendwann an einem Punkt gesagt, das lohnt sich nicht. Ich habe mich sicher getauscht. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich das noch erlebe, wir wissen nicht, wie alt das war, aber es ist gut möglich, auch über 80. Das, die Wahrscheinlichkeit, dass ich noch erlebe, ist so gering. Forget it. Vergiss es einfach. Er hat das wichtigste Ereignis in seinem Leben verpasst, wenn er Bettlern geschmissen hat. Gib nicht zu schnell auf. Simeon. Jetzt wohnen die Maria, wohnen der Josef, wohnen die beiden mit dem Baby, sie hat es vermutlich gehabt, auf dem Tempelvorplatz oder im Tempel innen, wissen wir nicht so genau, wo ihr die beiden seht. Augenblicklich. That's it. Das ist ein augenblicklich gewusst. Jetzt geht in Erfüllung, was mir gesagt worden ist. Fabelhaft. Er nimmt ihnen das Kindli ab und dann singt er den Song. Listen. Es ist ein unglaublicher Text. Gott, jetzt kann dein Diener, Mann, was ist das für eine Formulierung? Ich, sein Diener, du, seine Dienerin. Gott, jetzt kann dein Diener in Frieden abdanken. In Frieden gehen, weil du deine Zusage erfüllt hast. Erfüllt Gott seine Zusage? Ja. Aber nicht nach unserem Fahrplan. Nicht nach unserem Fahrplan. Ich habe meine. Und ich habe eingetragen, wenn ich was eigentlich mir wünsche und will. Dummerweise beeindruckt das Gott nicht gross. Er hat seine. Mit eigenen Augen habe ich die Erlösung gesehen. Stell dir das vor. Der schaut das Bübli an und realisiert, das ist der Messias in Windeln. Er hat das geglaubt. Das wird das Licht der Nationen sein. Das ist der Ruhm. Auf das hat die ganze Alttestament-Geschichte gewartet und geschafft. Für das haben wir all die Opfer gebracht. Für das haben wir all die Gebote, die rituellen Gebote. Oh, sind wir froh, sind wir von denen befreit. All das ist eingehalten worden. Und ich sehe ihn. Und er wusste, wer es ist. Ich bin nicht so sicher, ob Maria und Josef, die haben schon gewusst. Die haben die Information gehabt. Ob sie so deutlich verstanden haben, was mit dem Baby noch alles wird passieren, das müssen wir vielleicht offen lassen. Er gibt das Kindli den Eltern zurück. Die hören das und trauen ihren Ohren nicht. Ist ja fabelhaft. Was? Gott hat bei dem Mann eine Zusage erfüllt. Da ist etwas abgegangen, das wir nicht gewusst haben. Mit eigenen Augen sagt er, sieht er jetzt die Erlösung von sich. Das ist die ganze Nation mit betroffen irgendwie. Nicht ganz klar, wie das sein soll. Die sind total überrascht, hoch erfreut, völlig überwältigt. Und dann kommt der Nachtrag. Und das ist alles andere als lustig. Und es ist so. Krippe führt hin zum Kreuz. Aus dem gleichen Holz gemacht. Der Simeon ergänzt. Und dann verschwindet er aus der Geschichte und tritt ab von der Bühne. Er ergänzt und er sagt, das Kindli ist dazu bestimmt. Das erfüllt einen Auftrag. Der Mensch macht nachher nicht einfach, was er will. Das ist ein Beruf. Er ist dazu bestimmt, dass viele in der Nation Israel durch ihn an ihm scheitern werden, zu Fall kommen. Viele werden durch ihn aber umgekehrt auch wieder aufgerichtet werden. Er wird ein Zeichen sein. Er wird ein Symbol sein. Er wird ein Signal setzen. Und dem wird widersprochen werden. Denk ja nicht, wenn du dich mit dem Zeichen, mit dem Symbol identifizierst, dass du lockerer über die Runde kommst als er oder ich. Uns wird doch auch widersprochen werden. Du hast mit Widerstand zu tun, vielleicht in deiner eigenen Familie schon. Du hast mit Widerstand zu tun in deiner Verwandtschaft, in der entfernten Verwandtschaft. Du hast Freunde, die total sich lächerlich machen über das, was du glaubst. Wie kann man nur? Wie einer kürzlich in einem Interview gesagt hat, Stuss, 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 Professor Beder, ein Immunolog. Ich kann mir nicht vorstellen, dass auf einem einzigen Sitz so viel Blödsinn hockt. Ich kann mir vorstellen, sagt er zu einem Dialogpartner. An sich ein intelligenter Mensch, aber total auf der anderen Seite. Denk nicht, dass es keinen Widerspruch gibt. Da! Simeon, er sagt das, er sagt das. Er wird ein Zeichen sein, dem widersprochen wird. Also überrascht uns doch das nicht. Rechne mit dem. So sehr, er ergänzt es, dass im Fall Maria auch du an die Kasse wirst kommen. Du wirst leiden. Ein Schwert wird in deine Seele dringen. Aber dadurch, genau durch das Leid, wird bei vielen an den Tag kommen, was innerlich vorhanden ist. Das ist eine unverschämte Aussage, die er macht. Er sagt es und er verschwindet. Es ist geschehen, worauf er gewartet und gehofft hat. Das ist das Letzte, was wir von dem Mann sehen und von ihm hören. Es ist ein kurioser Song, aber er steckt voller, unglaublich kondensierter Worte. Das Kind ist die Hoffnung der Welt, sagt er. In dem Buben konzentriert sich das, was der Tempel symbolisiert hat. Und er wird eine enge Verbindung mit dem Tempel noch haben, wenn er älter ist. Wir kommen gar nicht drauf. Es wird ihm widersprochen. Es wird ihm widersprochen. Und auf Maria wird grosses Leid kommen. Der Simeon sieht das Kreuz am Horizont und die Krippen ist kaum richtig trocken geworden. Der Mann taucht ab und es kommt eine zweite Person. Wir haben das bei den Goldis. Inge, du hast das mit uns kurz angeschaut. Es ist eine fabelhafte Geschichte. Man entdeckt immer wieder etwas Neues in der. Das ist jetzt eine Prophetin, wohlverstanden. Eine Prophetin. Sie heisst Hannah. Sie ist 84-jährig. Sie ist Witfrau. Und sie hat es rundum schwieriges. Als Witfrau damals ein rundum schwieriges Leben geführt. Von ihr wird berichtet, auch noch ganz kurz. Nur ganz kurz die Information. Sie hat ihre ganze Zeit im Tempel verbracht und hat Gott jeden Tag und Nacht mit Fasten und Beten. Jetzt musst du wissen, hat sie auch noch etwas anderes gemacht? Neben Fasten und Beten, selbstverständlich. Das ist ein sprachliches Instrument, um zu sagen, das war ihr total wichtig. Tag und Nacht mit Fasten und Beten verbringen einen Ausdruck davon, die Frau hat ihr Leben Gott geweiht. Sie hat sich nicht darum gekümmert, das zweite Mal zu heiraten, sie hat sich darum gekümmert, für Gott eine Berufung wahrzunehmen. Und jetzt tritt sie zum Josef und zu der Mariane. Also das sind zwei Zeugen, die übereinstimmend bestätigen, wer das Kind ist. Hat Maria und Josef die Bestätigung gebraucht? Ich weiß es nicht, es könnte sein. Auf jeden Fall ist sie gekommen, die Bestätigung. Und es hat ihnen auf jeden Fall in der Seele gut getan. Voller Dank preist sie Gott, die Hannah. Sie lobt Gott. Und sie ist ein Zeugnis. Darum ist sie da. Sie bestätigt für alle, die auf den Messias gewartet haben. Das ist das Kind. Zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten, sprach sie über dieses Kind. Und eigentlich ist es ja schon schade, findest du nicht auch? Wenn man die Saison, die Zeit, die Gelegenheit, die Jahreszeit nicht vermehrt nutzen könnte, um darauf hinzuweisen, es ist nicht der Glitzer, es ist nicht der Glanz. Es geht um eine viel tiefere Angelegenheit. Die Hanna war eine Frau vom Glauben. Das sagt die Formulierung aus. Sie hört nicht auf mit Fasten und Beten. Das ist eine Frau vom Glauben. Auch sie gehört zur Gemeinschaft der Wartenden. Und Gott wirkt so, dass die beiden, ein Mann und eine Frau, das Richtige erkennen und das Richtige bekennen. Das ist ein. Und ich glaube, das war nötig. Einfach wegen der Zweifel, die Menschen haben. Das tut doch so gut, wenn jemand mit dir redet über irgendeinen Bereich, wo du verunsichert bist. Und tut dich bestärken. Nikon sagt dir, du bist auf Kurs. Ich glaube, du machst das richtig. Du machst das gut. Mach weiter so. Hör nicht auf. Bleib deinem Mann treu, auch wenn es nicht einfach ist immer. Du hast einen schwierigen Mann. Das tut doch in der Seele gut, oder? Die Bestätigung. Und das ist, was wir hier haben. Das ist ein. Zweifle nicht dran. Er ist es. Er ist die Erfüllung von unserem Warten. Das ist doch der Punkt. Weil, wo jetzt Jesus älter wird, wo er ein junger Mann wird, sagen wir mal noch ein Teenager, bleibt die Verbindung zwischen ihm und dem Tempel, die bleibt bestehen. Die ist unbrochen. Magst du dich erinnern an die Szene? Die Eltern bringen ihn, das erste Mal, er ist 12-jährig, die bringen ihn zum ersten Mal nach Jerusalem ans Passafest. Er ist im Tempel und sitzt dort, musst du dir vorstellen, mit 12, sitzt mit den Schriftgelehrten und stellt ihnen Fragen. Und die staunen über ihn. Die staunen. Die können nie ordnen, was mit dem los ist. Die sind in einer grossen Gruppe nach Jerusalem pilgert. Die Verwandtschaft war sicher riesig. Und die Eltern mit allen Verwandten, Kind und Kegel, gehen wieder retour. Heizu! Lange Reise, nach 3 Tagen merken sie, wo ist denn der Filius? Den haben wir irgendwann verloren, vergessen. Wo ist denn der? Sie kommen zurück und finden ihn wo? Im Tempel. Und sie konfrontieren ihn. Und sie sagen, wieso bist du nicht mit uns gekommen? Und das war seine Antwort. Er hat zu ihnen gesagt, warum haben die mich gesucht? Komische Frage. Eltern suchen das ein Kind, das nicht mit der Gruppe ist. Warum haben die mich gesucht? Haben die nicht gewusst, dass ich im Haus von meinem Vater sein muss? Im Haus von meinem Vater? Das haben sie nicht verstanden. Logischerweise. Da haben sie selber einiges noch nicht ganz klar gehabt, was mit dem Sohn noch alles wird passieren. Im Haus von meinem Vater begegnet der Himmel der Erde. Der Tempel ist die Schnittstelle. Eine historische Schnittstelle von dieser Begegnung. Irgendwie hat das Wirken Jesu und die Funktion von dem Tempel eine ganz enge Verbindung. Später macht er, speziell älter, diese Aussage total unverständlich. Da ist Christus mit den Jüngern durchs Feld gelaufen und die haben die Ehren abgezogen. Und wer als die Schriftgelehrten, die Bibelkenner, haben ihn konfrontiert. Und haben gesagt, was die Jünger machen, ist nicht richtig, das widerspricht dem Gebot Gottes. Christus konfrontiert die Superfrommen und er sagt, ich sage euch etwas. Kannst du deine Alttestament-Gesetze mit einer anderen Brille anschauen? Weil da ist einer unter euch, der im Fall mehr ist als der Tempel, der die Schaubrot, um die es gegangen ist, letztlich im Zusammenhang behändigt hat. Ich sage euch, da ist einer, der mehr ist. wo die Vollendung ist, wo die Erfüllung ist. All das, was der Tempel symbolisiert. Ein bisschen später schmeißt er die Händler zum Tempel aus. Du magst dich an die Szenen erinnern. Musst dein Bild vom süßen Jesus, der zu allem Ja gesagt hat, braun brennt ist und eine schöne Sonnenbrille an hat, die musst du revidieren. Der Tempel war ihm heilig. Und er sagt wieder zu den Schriftgelehrten, wieder zu den sieben Frommen, reisset den Tempel ab und ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufbauen. Kannst du dir vorstellen, was das ausgelöst hat? Was ist das für einen? Ein Spinner. Was meint er? Und er erklärt es. Nun, das sind erstaunliche Statements, beide. Nach der Auferstehung haben die Jünger das Zitat verstanden. Die haben das gehört. Das, was Jesus über sich selber gesagt hat, er ist gekreuzigt worden. Er ist am 3. Tag auferstanden. Reisset den Tempel ab und ich will ihn aufbauen in 3 Tagen. Diesen ist 47 Jahre gebaut worden, der physische. Mindestens der herodianisch. Jesus redet, nimmt das zur Kenntnis, Jesus redet und handelt, als ob die ganze Idee von dem Tempel darin besteht, auf ihn hinzuweisen. Und so ist es. Genau so ist es. Also das nächste Mal, wenn du irgendjemand im Alten Testament, wie der gebaut worden ist, wann der gebaut worden ist, wer der gebaut hat, wenn du irgendetwas über den Tempel liest, wenn du das nächste Mal in Israel bist und an der Tempelmauer zustehst, da hat es noch herodianische Steine drin. Denk daran. Die sind ein Monument von der Schnittstelle, wo der Himmel die Erde trifft, wo der Sohn Gottes sichtbar macht. Und wir kommen zum Schluss. Gottes Wirken in unserem Warten. Der Himmel sucht Erde heim. Der Tempel ist ein Schattenbild von dieser Tatsache. Wirklich greifbar wird es kommen, Jesu Christi. Erst dadurch, dass wir sehen, er erfüllt Verheißungen. Die Invasion, könnte man sagen, vom Jenseits ins Diesseits. Christus im Tempel die Vollendung von diesen Verheißungen. Jetzt, weil der Einbruch vom Jenseits in unsere Welt mit Jesus nicht aufgehört hat, hat das Konsequenzen. Weitreichende. Noch immer, bis auf den heutigen Tag, werden Menschen von dem Gott ergriffen. Menschen guten Willens stellen sich Fragen. Noch immer öffnet sich Kirchenferne. Im Ankommen, wenn das vorgelebt und wenn das deutlich erklärt wird. Jetzt, wir wissen alle, der physische Tempel von damals, den gibt es nicht mehr. Der ist ersetzt worden. Der Paulus sagt, Neues Testament im Korintherbrief, denkt dran, vergiss das nicht. Jetzt sind ihr Gottes Bauwerk. Da hat etwas komplett Neues stattgefunden. Sein Tempel sind ihr jetzt. Gottes Geist wohnt, hat Wohnsitz in euch. Und ein bisschen später ergänzt er im 2. Korinther, das ist 1. Korinther 3, im 2. Korinther 6, fängt wieder so an. Vergessen nicht. Denkt dran, vergessen nicht. Wir selber sind jetzt Gottes lebendige Tempel. So hat er gesagt, ich will zmitzt unter euch leben. Zmitzt unter euch, als Gemeinschaft. Und was besser als Abendmahl, um das zu illustrieren. Ich will euren Gott sein, ihr seid mein Volk. Und damit wir das nicht vergessen, nochmal, denkt dran, vergiss das nicht, hat er das mal eingerichtet. Er hat ein Lebensmittel genommen. Um die Mitte von unserem Leben zu illustrieren, deutlich zu machen. Brot. Das ist mein Name, wenn man zuvor vorne kommt, kommt man immer drauf. Was denkst du, wenn du Brot hörst? Was kommt dir zuerst in den Sinn?
Essen.
Verstopfung bei mir. Brot. Gritti-Benz. Besser. Am liebsten mit Butter drauf. Bianca, Brot, erste Reaktion.
Ich habe auch an Essen gedacht.
Essen?
Ja, gutes Essen.
Die meisten, darf ich so fragen, wer von uns isst prinzipiell, aus was für Gründen auch immer, muss sich niemand schämen für das, kein Brot. Leck, da bin ich fast der Einzige. Ja, das ist interessant. Weißt du, wieso dass ich kein Brot esse, Martin? Weil ich eine Pauke habe und Brot muss bei mir mindestens so dick, wie sie Butter drauf haben. Und auf der Butterruhe sollte mindestens so dick noch Gumpfi. Dann hast du eine Kalorienbombe. Aber wir sind uns einig. Brot, ein Lebensmittel. Christus, unsere Lebensmittel. Du bist Teil von etwas Grossem. Du bist Teil von einer Gemeinschaft. Das verbindet uns. Man könnte sagen, es ist schade, dass wir es mal nicht mehr feiern. Das kann man anschauen, wie man will. Jemand, den ich sehr respektiere, hat gesagt, ich habe noch nie ein Abendmahl erlebt, das mich abgeholt hat in einem Gottesdienst. Ich verstehe, wieso. Im kleinen Rahmen, im überschaubaren Kleingruppenkontext wird das erst persönlich. Aber wir machen es insofern persönlich. Christ, darf ich dich bitten, das Brot zu verteilen mit der Truppe? Währenddem du das Brot überkommst, wir machen es ein bisschen anders das Mal, gib es einfach weiter, nimm es zu dir. Und vielleicht willst du dich einfach fragen, währenddem dass du es zu dir nimmst. Vielleicht willst du dich fragen, Gott, wenn ein Lebensmittel und Brot ist ein Lebensmittel, Mitte von meinem Leben sollte sein, will ich das mit dir bereden? Wo willst du mehr Mitte bei mir haben? Eine Frage. Wo mehr Mitte? Ihr dürft das Brot verteilen. Und währenddem, dass du es zu dir nimmst, wie gesagt, nicht warte das mal. Stell dir einfach in der Stille von deinem Herz die Frage. Das Brot zu uns genommen, der Cracker. Im Bewusstsein, dass es eine Erinnerung ist. Vergegenwärtigung. Du hast Wohnsitz in uns aufgenommen. Wir spüren das nicht. Oder vielleicht nicht so, wie wir sollten. Meistens. Aber es ist so. Du hast Konzessionen an unsere Schwächen, an unsere Zweifel, an unsere Ängste, an unsere Bedenken, an unser Unverständnis gemacht. Mit dem Tempel und mit dem Mahl. Du wettest unsere Lebensmitte sein. Hilf uns, dass wir dir den Raum geben, dort, wo du wettest. Amen. Wir würden jetzt den Traubensaft zu uns nehmen. Wie gesagt, mach das ein bisschen anders. Du kannst den Becher gerade trinken, wenn du ihn bekommst. Und ich würde uns gerne daran erinnern. Wie? Lass mich es auf diese Seite probieren. Währenddem du den Becher bekommst. Ruth, was denkst du, wenn du Wein hörst? Was kommt dir zuerst in Erinnerung? Nicht lang denken. Sie trinkt nicht viel.
Ein gutes Essen, gemütlichen Abend.
Gemütlich. Wie gutes Essen ergänzt einen gemütlichen Abend. Ernst, was würdest du sagen? Wie, wenn du Wein hörst, an was denkst du? Degustation im Januar?
Gute Stimmung.
Gute Stimmung? Herrlich, gute Stimmung. Ich muss einfach wissen, wo die Grenze ist, gell? Was würdest du sagen, Monika? Wie? Nicht so. Nicht so, okay. Noch ein? Wie? Erste Reaktion?
Fein.
Fein. Fein. Fein. Wie in Israel. Ein Symbol der Freude. Salomo, wasch dein Gesicht, salb deine Haare und trink dein Wein mit Freude. Das ist eine andere Ecke zum Abendmahl einmal, ist es nicht? Weil normalerweise betonen wir den Leidaspekt, das Brot, den Körper, den Leib Jesu Christi, der gebrochen wird für unsere Erlösung. Das Blut symbolisiert, dargestellt mit dem Wein. Das Blut, das Christus vergossen hat, Symbol vom Leid. Das stimmt. Ich würde heute Morgen, weil wir es mal feiern in der Adventszeit, gern den Freudenaspekt betonen. Er hat gelitten, damit am Schluss Freude resultiert, dass Sünde vergeben wird. Ganz sicher. Und wenn du da bist und sagst, ich kann mit dem Ganzen nicht viel anfangen, ich verstehe den Zusammenhang nicht. Mach nichts. Mach nichts. Überleg es dir einfach. Es ist so einfach. Du sagst zu Christus, ich weiss, ich brauche Vergebung in meinem Leben. Ist nicht alles gerade, was gerade sein sollte. Ich schaffe das selber nicht. Daran erinnert das Abendmahl. Wir schaffen das selber nicht. Er hat es gemacht. Und wir dürfen es annehmen und dann kannst du teilnehmen. Du hast deinen Traubensaft getrunken. Und ich würde uns jetzt gerne einen Moment Zeit noch geben. Wenn dem das ein bisschen Musik spielt. Und vielleicht ist es nicht dein Stil Musik, aber das macht nichts. Denk daran, wie auch ein Symbol von der Lebensfreude. Ein Symbol von der guten Gabe Gottes, die er uns gönnt. Ein Bild von etwas Kostbarem. Und sag dir in der Stille von deinem eigenen Herz, Gott, für das Spezielle, was immer es ist, will ich dir heute Morgen danken. Dank ihm für etwas, das er dir Gutes da hat in diesem Jahr. Und denk daran, du darfst dich erfreuen an dem, was er schenkt. Vater im Himmel, wir nähern uns am Ende von einem Jahr, von einem Gemeindejahr, wo wir herzlich dankbar sind. Du hast so viel Gutes unter uns bewirkt. Du hast es geschenkt, dass wir Teil von etwas Grossem sein dürfen. Eine Gemeinschaft, die füreinander schaut. Verbunden durch etwas, das total übernatürlich ist. Dein Werk. Dein Plan. Wir wollen dir einfach danken, dass die Beziehungen, die du geschenkt hast, auch in diesem Jahr, die Vertiefung von Begegnungen, das Anteilnehmen am Leben voneinander, das Miteinander dürfen unterwegs sein mit dir, dass das ein grosses Privileg ist. Und wir danken dir mit allen Schwachheiten, mit allem Versagen, mit allem, was nicht so gelaufen ist, wie wir es uns vorgestellt haben. Hast du uns nie aufgegeben und wirst es auch nicht. So danken wir dir für das Beispiel, für das Vorbild von der Hannah und von Simeon. Und wir wollen aus dem Gottesdienst ein grösseres Mass an Geduld, ein stärkeres Bedürfnis auszuharren und eine Zuversicht mitnehmen, dass du mit jedem von uns an dein Ziel kommst. Wir danken dir dafür in deinem Namen. Amen. Währenddem sie Becher einziehen, willst du dir doch bitte ans Ende der Reihe geben. Und wir würden den Gottesdienst abschliessen. Mit einem letzten Vers. Den würde ich euch gerne noch lesen. in den Klagelieder, erstaunlicherweise, im dritten Kapitel. Schlusstext vom heutigen Morgen. Gott ist gut zu dem, der ihm vertraut. Und ihn mit ganzem Herzen sucht. Schlussfolgerung ist, darum ist es klug. Es ist das Beste, was du machen kannst. Geduldig zu sein. Auszuharren. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Wart auf die Hilfe von dem, der dich in diesem Jahr nicht im Stich gelassen hat. Und im nächsten erst recht nicht. Darf ich dich bitten, aufzustehen? Herr Jesus, du weißt, jeder von uns irgendwo ist am Warten auf etwas. Jeder von uns ist gefordert in irgendeinem Bereich, den du kennst. Wir bringen das zu dir und wir bitten dich darum, dass du uns das schenkst, was wir selber nicht können. Die Zuversicht, die innere Ruhe. Du wirst es recht machen. Du stehst zu deinen Leuten. Du gibst keins von uns auf. So danken wir dir. Ich werde dich bitten für den Gottesdienst am 25. Ich werde dich bitten für den Haniel, der den Gottesdienst am 27. vorbereitet. Dass du das Jahr abrunden tust, mit viel Ermutigung dort, wo wir es brauchen, es jedes von uns. Amen. Darfst du noch mal Platz nehmen? Ich würde mich damit verabschieden. Ich bin das Jahr einmal mehr in diesem Tiss über die Festtage. Ich freue mich, unter den Klosterbrüdern die Zeit zu verbringen. Ich würde mich herzlich bedanken, nicht zuletzt auch im Namen des Leitungsteams, für alle Loyalität, für alle Verbundenheit, für alle Treue und nicht zuletzt auch für all die von euch, die die Gemeinde materiell unterstützt haben. Bedeutet uns viel. Merry Christmas and a Happy New Year.
Danke vielmals, Harry, für die verschiedenen Aspekte von Advent, von Erwarten. Wie warte ich auf Gott? Mir ist eine Werbung in den Sinn gekommen, die sicher viele von euch in dieser Jahreszeit gesehen haben. Die läuft regelmäßig im Fernsehen. Da sieht man, es ist Weihnachtszeit und die Kinder rufen den Papi an. Papi, wir haben keine Zeit zum Kohl, leider. Das ja wieder nicht. Aber nächstes Jahr ganz bestimmt. Und man sieht dann jedes Mal den Papi allein am Weihnachten sitzen, so in schwarz-weiß, einfach traurig. Und dann wird es wieder Weihnachten. Und dann halten die Kinder eine Todesanzeige in den Händen. Der Papi ist gestorben. Und von allen Seiten dieser Welt kommen sie zu der Beerdigung des Papi. Und sie treffen sich im Elternhaus in der Stube. Und wo sie so zusammen sind, geht die Türen auf und der Papi kommt rein. Und man sieht so die Überraschung im Gesicht. Freudig überrascht auf eine Art und auch wieder geschockt. Und dann sagt er, was sonst hätte ich tun sollen, um euch alle noch einmal bei mir zu versammeln. Und dann ist mir das Beispiel in Sinn gekommen, während dem der Harry geredet hat. Wir sind Erwartungen. Die einen sind vielleicht Zeiten der Kinder, die sagen, keine Zeit, das musst du verstehen. Die anderen Seiten sind vielleicht wie der Vater, wieder ein Jahr vorbei und keiner hat für mich Zeit. Aber die Erwartung von Jung und Alt gemeinsam war, zu einer Beerdigung geht man. Da treffen wir uns. Und eigentlich ist ein Körnchen Wahrheit drin. In dem O du fröhliche Hüt, Christ ist erschienen, uns zu versöhnen. Leben und Tod gehören zusammen bei dieser Weihnacht. Und wir treffen uns, Harry, und wir stoßen da mit einem Gläschen Wein. Mit fröhlichem Sinn, weil Jesus für mich gestorben ist. Mit vielleicht auch ein bisschen traurigen Erinnerungen. Wie lange hat das gebraucht, bis ich es gecheckt habe. Aber jung und alt sind zusammen, weil wir einen Erlöser haben, den wir feiern an der Weihnacht. In dem Sinn überlasse ich euch in die Weihnachtstage, entlade ich euch in die Weihnachtstage, wo immer euch trefft, im Familienkreis, mit Freunden, allein oder mit vielen zusammen. Lebt das aus. Stoßen da auf unseren lebendigen, gestorbenen, wiederauferstandenen Herr. Ich wünsche euch eine ganz gesegnete Woche. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Gedanken und Sinne in Jesus Christus, bis er wiederkommt. Amen. Wäre schön, wenn wir uns noch treffen könnten, oben auf einen Kaffee und sonst eine ganz gute Zeit.